Radio SRF. 18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Die Bilanz nach den Ausschreitungen in Bern.
Das erlebte Gewaltpotenzial von mehreren hundert Teilnehmern war so groß wie seit vielen Jahren sicher nicht mehr,
sagt Kantonspolizeichef Stefan Blättler. Und was passiert nächstes Jahr mit Tanz dich frei? Fragen an den Berner Polizeidirektor Reto Nause. Der syrische Bürgerkrieg im Libanon, Raketen auf und Parteinahme der Hisbollah. Und? Was würden Sie auf diese Insel mitnehmen? Ein Besuch im Finanzparadies Cayman Island. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögerli. Und die Nachrichten des Tages hat Christian Lüscher.
Nach den nächtlichen Krawallen in Bern spricht die Polizei von einer extremen Gewaltbereitschaft. Polizisten und Feuerwehrleute seien mit Steinen beworfen und mit Signalraketen beschossen worden. Dutzende Personen seien verletzt worden, darunter 20 Polizisten. 60 Personen seien festgenommen worden. Zu den Krawallen war es rund um die unbewilligte Kundgebung «Tanz dich frei» in der Berner Innenstadt gekommen. An dieser nahmen laut der Polizei rund 10.000 Personen teil. In Paris haben sich erneut die Gegner der Ehe von homosexuellen Paaren versammelt. Laut Polizei nahmen 150 Personen an der Demonstration teil. Das Gesetz, das diese Ehen erlaubt, ist bereits in Kraft. Die Demonstranten verlangen, dass es aufgehoben wird. Am nächsten Mittwoch wollen zwei Männer in Montpellier als erste Homosexuelle in Frankreich heiraten. Die syrische Regierung ist offenbar bereit, an der geplanten Syrien-Konferenz in Genf teilzunehmen. Außenminister Mualem sagte, die Konferenz sei eine Gelegenheit, um eine politische Lösung des Bürgerkriegs in Syrien zu finden. Bisher hatte Präsident Assad die Teilnahme an den Gesprächen abgelehnt. Die Konferenz, die nächsten Monat stattfinden soll, hatten Russland und die USA initiiert. Der Bürgerkrieg in Syrien gefährdet zunehmend das Nachbarland Libanon. In der Hauptstadt Beirut schlugen heute zwei Raketen in einem von der schiitischen Hisbollah-Miliz kontrollierten Quartier ein. Französische Zöllner haben gefälschtes Aspirin in großen Mengen beschlagnahmt. Über 1 Million Päckchen des falschen Medikaments seien auf einem Schiff, das aus China nach Frankreich kam, entdeckt worden. Das teilt das Wirtschaftsministerium mit. Es sei die größte Menge gefälschter Medikamente, die man je in der EU gefunden habe, hieß es weiter. Die Tabletten hätten fast nur Traubenzucker enthalten. Das Volk wird darüber entscheiden, ob die Autobahnvignette künftig 100 Franken kosten soll, statt wie heute 40 Franken. Das bürgerliche Komitee, das die Erhöhung des Preises verhindern will, hat nach eigenen Angaben 70.000 Unterschriften für das Referendum gesammelt. Das Komitee wolle aber weiter Unterschriften sammeln, um ein Signal gegen den Preisaufschlag auszusenden. Die Schweizer Fußballmeisterschaft ist noch nicht entschieden. Noch spielen die Grasshoppers und Basel um den Titel, Uli Reist.
Wenige Minuten vor Schluss steht das Spiel 0:0. Ging es unentschieden aus, hat GC noch rechnerisch die Möglichkeit, Basel abzufangen. Nach Punkten könnten die Zürcher zwar gleichziehen, das Torverhältnis der Basler ist aber viel besser. GC müsste in 2 Spielen 18 Tore aufholen, was unmöglich ist. Die beiden anderen Fußballspiele wurden bereits am Nachmittag ausgetragen. St. Gallen gewinnt gegen Servet 4:1 und sichert sich damit definitiv mindestens Platz 3. Für Servet hingegen rückt der Abstieg noch etwas näher. Die Genfer haben 2 Runden vor Schluss nun 4 Punkte Rückstand auf das zweitletzte Lausanne. Die Berner Young Boys verlieren gegen den FC Zürich 2:4. Damit ist der FCZ definitiv in der Europa League. An den French Open hat der Schweizer Tennisspieler Roger Federer die erste Runde recht locker überstanden. Er gewinnt gegen den spanischen Qualifikanten Pablo Carreño Busta 6:2, 6:2 und 6:3. Der Formel 1 Grand Prix von Monaco wurde sozusagen in 2 Teilen ausgetragen. Nach 45 Runden wurde das Rennen wegen Trümmern auf der Fahrbahn für gut 10 Minuten unterbrochen und dann neu gestartet. Es gewann Nico Rosberg auf Mercedes vor den beiden Red Bull-Renault-Fahrern Sebastian Vettel und Mark Webber. Das Sauber-Team holte auch heute keine Punkte. Nico Hülkenberg wurde 11. Esteban Gutierrez 13. Der Italiener Vincenzo Nibali ist Gesamtsieger des Giro d'Italia. Er fuhr in der letzten Etappe zeitgleich mit seinen Konkurrenten über die Ziellinie. Der diesjährige Giro litt unter dem schlechten Wetter. Drei Alpenetappen wurden verkürzt, eine fiel wegen Schnee und Kälte ganz aus.
Das Wetter. Morgen im Osten zunächst noch bewölkt und etwas Regen, sonst ziemlich sonnig, im Norden 18, im Süden bis 20 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Tolerieren oder verbieten? Was macht Berns Stadtregierung bei der nächsten Tanz-dich-frei-Veranstaltung? Polizeidirektor Reto Nause im Gespräch. Anschlag in Beirut und die Rolle der Hisbollah in Syrien. Dann Volkswahl-Bundesrat.
Das ist nicht eine Frage der Volkswahl, ja oder nein, sondern entscheidend für die Führung des Staates ist es, dass die Kompetenzen klar zwischen den einzelnen Organen verteilt sind.
Erfahrungen mit der Volkswahl von Kantonsregierungen. Amerikas Erdgasboom und die Folgen für das globale Gleichgewicht. Gut für den Teint und das Aktienportfolio, ein Besuch auf den Cayman Islands. Und keine Dividende für den arabischen Frühling in Tunesien, die Sendung international um 18.30 Uhr. Eine fröhliche Straßenparty hätte es sein sollen, zu gewalttätigen Ausschreitungen ist es gekommen. Bei der gestrigen, nicht bewilligten, aber tolerierten Tanz-dich-frei-Veranstaltung in Bern. Während mehrere tausend Leute in den Straßen tanzten, lieferten sich rund 70 vermummte Randalierer und die Polizei wüste Scharmützel. Polizei und Behörden zogen heute Nachmittag Bilanz. Brigitte Mader.
Kaputte Fensterscheiben beim Hotel Schweizer Hof, geplünderte Schaufenster, rote Farbspuren an einer Privatbank. Diese Spuren zeugen in der Stadt Bern von der Gewalt des gestrigen Abends. Die Bilanz: mehrere hunderttausend Franken Sachschaden, 50 Verletzte, darunter 20 Polizisten. 61 Personen hat die Polizei zudem festgenommen. Diese Leute hätten die Konfrontation gezielt gesucht, sagt Polizeikommandant Stefan Blättler.
Die eindrücklichen Videoaufnahmen zeigen, dass diese Leute ja nicht einfach gekommen sind, nur um ein bisschen am Zaun zu rütteln. Diese Leute wollten Menschen verletzen und Sachen zerstören. Mit Sperrgittern, mit Pyrotechnika, mit Lasern, mit faustgroßen Steinen. Also zusammenfassend darf, muss man feststellen, eine extreme Gewaltbereitschaft.
Zur Eskalation ist es beim Bundeshaus gekommen. Dort versuchten mehrere Dutzend Vermummte, den Sicherheitszaun zu durchbrechen. Darauf setzte die Polizei Pfefferspray, Gummischrot und einen Wasserwerfer ein.
Dieser schwarze Block ist ja eigentlich von allen Anfang an auf Krawall aus gewesen. Wir haben, solange es ging, dem zugeschaut, aber die Barriere beim Bundeshaus, die mussten wir halten. Und zwar nicht nur darum, weil es darum ging, das Bundeshaus vor Graffitis zu schützen.
Sondern um den Fluchtweg sicherzustellen bei einer Massenpanik. Gegen 10.000 Leute hatten sich am frühen Abend beim Berner Bahnhofplatz versammelt. Sie zogen darauf tanzend und biertrinkend durch die Stadt, angeführt vom Schwarzen Block. Warum hat die Polizei den Anlass nicht schon beim Bahnhof gestoppt? Kommandant Blättler antwortet:
Es wäre womöglich schon auf dem Bahnhofsplatz zur Eskalation gekommen. Und dann hätte man selbstverständlich den Einsatzkräften den Vorwurf der Radikalisierung gemacht und den hätten wir dann nicht ohne weiteres entkräften können.
Der gewaltbereite Schwarze Block habe sich die Masse wie ein Schutzschild zunutze gemacht.
Wir standen eigentlich von einer klassischen Lose-Lose-Situation. Gestern Nacht haben alle Menschen eigentlich nur verloren. Diejenigen, die friedliche Absichten hatten, die Geschäftsbesitzer, die Berner Bevölkerung, die Partner und schließlich auch die Polizei und die Rettungskräfte.
Im Internet war zur Tanz-dich-frei-Party aufgerufen worden. Heute haben die anonymen Veranstalter via Facebook die Polizei und den Berner Sicherheitsdirektor für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht. Die Behörden hätten im Vorfeld, Zitat, eine Hetzkampagne geführt, die Angst machen sollte.
Dass sich Bern in einem Jahr wieder in derselben Situation befinden wird, ist gut möglich. Deshalb habe ich den Berner Polizeidirektor Reto Nause, CVP, gefragt: Wenn in einem Jahr erneut anonym zu «Tanz dich frei» aufgerufen wird, was machen Sie dann? Tolerieren oder verbieten?
Ja, also ich denke, ein «Tanz dich frei», wie wir es gestern Nacht erlebt haben, darf es nicht mehr geben. Wenn eine solche Veranstaltung ins Internet gestellt wird von anonymen Organisatoren, müssen sich einfach alle Beteiligten, die eigentlich friedlich tanzen möchten, auch bewusst sein, dass sie zu Schutzschilden missbraucht werden. Das war gestern explizit der Fall. Und daraus hat dann ein gewaltbereiter, militanter Kern ganz gezielt die Eskalation mit den Behörden gesucht.
Aber ich möchte doch noch mal nachfragen, wenn sich das Szenario wie im Vorfeld dieses Jahr wiederholt, kommen Sie vor den Punkt, wo Sie sagen müssen, ich verbiete das oder ich toleriere das?
Die Frage verbieten oder nicht verbieten, die stellt sich so eigentlich gar nicht. Die Frage, die man stellen muss, ist, stoppen Sie den Umzug oder lassen Sie die Menschen laufen? Und ich kann Ihnen sagen, es waren 10.000 Menschen, 95% davon haben friedlich getanzt, es waren Kinder im Umzug. Es war eigentlich anfänglich eine friedliche Stimmung und ich glaube, da machen wir uns als Behörden auch etwas schuldig, wenn wir die mit Gummischrot einfach stoppen möchten. Schwierig wird es, wenn militante Kreise hier friedlich Tanzende als Schutzschild missbrauchen.
In der Regel sind gewaltbereite Demonstranten ja zu erkennen. Wäre es nicht möglich, diese herauszupicken?
Das hat man versucht, das hat man auch in 61 Fällen erfolgreich machen können, aber die militanten Kräfte haben natürlich ganz gezielt und ganz bewusst die Masse, und hier sprechen wir von 10.000 Menschen, als Rückzugsgebiet benutzt.
Gehen Sie jetzt strafrechtlich gegen die unbekannten Verantwortlichen vor? Gibt es eine Anklage gegen unbekannt?
Die Erwartung ist sicher, dass man sämtliche 61 Personen, die man anhalten konnte, dass man die jetzt ins Recht fasst. Für mich ist auch klar, dass die Staatsanwaltschaft richterliche Beschlüsse erwirken muss, damit man bei Facebook die Namen derjenigen Personen bekommt, die den Aufruf gepostet haben. Für mich geht das aber noch weiter. Für mich ist Facebook, welches nicht mit den Behörden kooperiert hat im Vorfeld, und die eigentliche Plattform für solche Veranstaltungen bietet, für mich müssen wir hier über neue rechtliche Grundlagen diskutieren, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall sein kann.
Ist Facebook Ihrer Meinung nach nicht jetzt schon mitverantwortlich, strafrechtlich?
Das ist eine Frage, die Juristen klären müssen. Meines Erachtens hat Facebook die Zusammenarbeit mit den Behörden ganz klar verweigert. Wir haben Facebook angeschrieben. Die Reaktion war gar keine. Also wir haben nicht einmal eine Antwort erhalten. Und dass man sich hier den Behörden eigentlich schlicht und ergreifend verweigert, ist für mich untragbar.
Reto Nause, CVP, ist in der Stadt Bern für Sicherheit, Umwelt und Energie zuständig. Die libanesische Hisbollah stellt sich offen auf die Seite von Syriens Machthaber Bashar al-Assad. Möglicherweise als Reaktion sind heute Morgen Raketen in einem Hisbollah-Quartier in Beirut eingeschlagen. Der Krieg schwappt über, während Bashar al-Assad erklärte, er werde an einer Friedenskonferenz teilnehmen, welche die USA und Russland gemeinsam in Genf präsidieren wollen. Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann.
Die libanesische Hauptstadt Beirut erwachte heute mit der Nachricht, dass Raketen eingeschlagen seien in einem südlichen Vorort, in einer Hochburg der schiitischen Hisbollah, der sogenannten Partei Gottes, die nicht nur die mächtigste politische Organisation Libanons ist, sondern auch die schlagkräftigste bewaffnete Miliz unterhält in dem kleinen Land. Es gab keine Schwerverletzten und der Sachschaden hielt sich in Grenzen. Offenbar waren die Raketen eher einfach gebaut. Doch der Anschlag hat die Sorge geschürt, dass der syrische Krieg die alten libanesischen Gräben unter neuen Vorzeichen wieder tief aufreißt und der bewaffnete Konflikt Schritt für Schritt auch das kleine Nachbarland erfasst. Schiiten, Sunniten, Christen und Drusen leben hier nach 2 Jahrzehnten Bürgerkrieg in einem nur sehr labilen Gleichgewicht nebeneinander. Schon seit Monaten nehmen wegen des Kriegs in Syrien die Spannungen zu. Wird im Grenzgebiet und in der Hafenstadt Tripoli geschossen, hat Libanon keine ordentliche Regierung mehr. Die Mehrheit der Sunniten in Libanon steht dabei auf der Seite der syrischen Rebellen, die Mehrheit der Schiiten auf der Seite Assads. Drusen und Christen sind gespalten. Hassan Nasrallah, der spirituelle und politische Anführer der mächtigen schiitischen Hisbollah, rief zwar noch gestern eindringlich zum inneren Frieden in Libanon auf, doch gleichzeitig nahm Nasrallah so unverblümt wie noch nie auf der Seite des syrischen Präsidenten Stellung. Die Hisbollah werde in Syrien mit Assad kämpfen bis zum Sieg, sagte er. Hinter der Hisbollah steht die schiitische Schutzmacht Iran, während gleichzeitig auch sunnitische Libanesen im syrischen Krieg aktiv sind, auf der Gegenseite der Seite der syrischen Rebellen. Sie werden dabei von Irans regionalen Feinden Saudi-Arabien und Katar unterstützt. Und so kämpfen in Syrien Libanesen gegeneinander, zum Beispiel in der strategisch wichtigen Kleinstadt Qusair bei Homs, wo die Hisbollah eine Regierungsoffensive tatkräftig unterstützt. Syrische Rebellen haben deswegen der Hezbollah zu Hause in Libanon mit Vergeltung gedroht. Viele vermuten deshalb sunnitische Kämpfer hinter dem Raketenbeschuss auf das Hezbollah-Quartier in Beirut. Hezbollah-Verantwortliche gaben heute zu verstehen, dass sie sich dadurch nicht provozieren lassen wollten und sich weiterhin für Stabilität in Libanon einsetzen wollten. Doch Stabilisator in Libanon und zugleich Kriegspartei in Syrien, für viele Sunniten wirkt das allein wie eine Anmaßung. Und auch manche Schiiten befürchten, dass die Hezbollah diese Doppelrolle nicht auf Dauer durchhalten kann. Umso weniger, als der syrische Krieg Teil eines regionalen Konflikts ist, der immer stärker mit konfessioneller Rhetorik ausgetragen wird. Schiiten gegen Sunniten. In diesem Spannungsfeld aber ist Libanon mit seinen verschiedenen Religionsgruppen ganz besonders verletzlich. Staatspräsident Sulaiman, einem Christen, blieb heute nur einmal mehr der eindringliche Appell, den fragilen Frieden in Libanon nicht noch weiter zu gefährden.
Soll das Volk den Bundesrat wählen? Am 9. Juni werden die Stimmberechtigten diese Frage beantworten. Eines der Hauptargumente der Gegner lautet, dass mit der Volkswahl das Parlament entmachtet wird. Doch bereits jetzt wählt das Volk in verschiedenen Kantonen seine Regierung. Zum Beispiel im Kanton Bern. Geraldine Eicher.
Was seit 160 Jahren gut funktioniert, muss nicht geändert werden, ist der Bundesrat überzeugt. Mit der Volkswahl würde das Parlament eine seiner stärksten Kompetenzen verlieren. Er fürchtet, die Balance zwischen den politischen Gewalten könnte aus dem Gleichgewicht geraten. Im Kanton Bern bestätige sich das nicht, trotz Volkswahl, sagt die freisinnige Kantonsparlamentarierin Eva de Sarson. Hier sei das Machtgefüge intakt. Das Parlament finde bei der Regierung Gehör.
Ich finde, dass Gleichgewicht zwischen Parlament und Regierung ist gut ausgewogen.
Nein, die Regierung dominiere das Parlament, widerspricht SVP-Fraktionschef Peter Brand.
Wir haben das Gefühl, dass die Regierung ein bisschen selbstherrlich entscheidet und sich nicht immer an das hält, was wir im Parlament beschließen.
Sein Beleg dafür: Neulich hat das Berner Kantonsparlament beschlossen, seine Rechte gegenüber der Regierung zu verstärken. Es will mehr Geheimnisse wissen, will wissen, was einzelne Regierungsmitglieder von politischen Geschäften der anderen halten, will mehr mitreden in Geldfragen. Diese Forderungen kämen nicht von ungefähr, sagt SVP-Fraktionschef Peter Brandt.
Die Regierung hat ein Eigenleben entwickelt bei uns. Also wir sehen das zum Beispiel auch, wenn die Regierung Verordnungen erlässt. Die Verordnungen, die verwässern sehr oft das, was wir eigentlich in der Gesetzesberatung verlangt haben.
Falsch wehrt sich der bernische Regierungspräsident Andreas Rickenbacher. Den Grund für das Machtgerangel sieht er in der Tatsache, dass die politischen Kräfteverhältnisse unterschiedlich sind. Die Regierung ist rot-grün dominiert, das Parlament bürgerlich.
Da gibt es Friktionen, da ist man politisch nicht immer gleicher Meinung zwischen den Lagern. Und diese Vorwürfe sind eher unter der Politik abzubuchen als unter institutionellen Fragen.
Friktionen gehören aber zum politischen Alltag. Auch in Bundesbern ist das Parlament oft nicht zufrieden mit der Arbeit der Regierung. Obschon hier das Parlament die Regierung wählt. Bei den Bundesratswahlen haben die im Parlament starken Parteien natürlich ein Interesse daran, auch in der Regierung zu dominieren und versuchen, die Regierung entsprechend zusammenzusetzen. Anders bei der Volkswahl, da können die Parteien weniger Einfluss nehmen darauf, dass die Machtverhältnisse in der Regierung diejenigen im Parlament widerspiegeln, dass also eine Konkordanz hergestellt wird. Tatsächlich sei die Konkordanz schwieriger zu leben mit einer Volkswahl, räumt der bernische Regierungspräsident Andreas Rickenbacher ein. Und auch mit dem Kollegialitätsprinzip unter den Regierungsmitgliedern sei das so eine Sache.
Wenn es dann halt auf die Wahlen zugeht, dann sind halt auch Regierungsmitglieder nicht ganz gefeit davor, wie soll ich jetzt sagen, Politik für die Tribüne zu machen. Da ist man sicher eher anfällig, als wenn die Wahl durch ein Parlament erfolgt.
Und logisch sei die Legitimation der Regierung hoch, wenn sie durch eine absolute Mehrheit des Volkes gewählt sei. Damit es kein Machtgefälle gebe zwischen Regierung und Parlament, brauche es eben klare Regelungen.
Es ist nicht eine Frage der Volkswahl, ja oder nein, ob jetzt das Parlament mehr Macht hat oder die Regierung, sondern entscheidend für die Führung des Staates ist es, dass die Kompetenzen klar zwischen den einzelnen Organen verteilt sind.
Eine Studie der Universität Bern kommt zum selben Schluss. Die Volkswahl allein führt nicht zu einer verbesserten Führungs- und Durchsetzungskraft des Bundesrats. Aber die Forscher sagen auch, dass bei einer Volkswahl das Parlament die Regierung stärker kontrollieren muss. Denn nur das Parlament hat die Möglichkeit, das Tun Tun oder auch das Nichtstun der Regierung zu bewerten. Diesen Leistungsausweis der Regierung braucht das Volk, um einen informierten Wahlentscheid zu treffen.
Dank der Fracking-Technologie erleben die USA einen Öl- und Gasboom. Denn Gas ist derzeit 5-mal billiger als in Europa. Nun beginnt sich das Land für den Export zu rüsten. Das Energieministerium hat soeben die 2. Exportbewilligung für verflüssigtes Gas erteilt. Die Ausfuhr von US-Gas könnte geopolitische Auswirkungen haben. Priscilla Imboden.
Niemand hätte vor 5 Jahren gedacht, dass das Gasimportland USA innerhalb solch kurzer Zeit zum Gasexportland werden könnte. Anlagen, die zur Annahme von Gas gebaut wurden, werden nun flugs umgerüstet, um das Gas zu verflüssigen und verschiffen zu können. Das lohnt sich aber nur, wenn eine Bewilligung des Energieministeriums vorliegt, um das Gas in die ganze Welt zu exportieren. Nun hat Freeport LNG in Texas als 2. Firma eine solche Bewilligung erhalten. Die erste hat das Energieministerium letztes Jahr der Firma Cheniere in Louisiana erteilt.
The second facility to go forward is sort of a sign that the administration is looking to permit some more.
Das sei ein Zeichen, dass die US-Regierung entschieden habe, den Export zuzulassen, sagt Nick Cunningham vom sicherheitspolitischen Think Tank American Security Project. 16 weitere Firmen warten noch auf die Ausfuhrbewilligung. Der Bau von Gasverflüssigungsanlagen wird zu einem großen Teil von japanischen und europäischen Firmen finanziert. Mitsubishi, BP, GDF Suez und Total haben allesamt langfristige Kaufverträge mit den Besitzern von Anlagen abgeschlossen. Das ist kein Zufall. Die Gaspreise sind in Europa und Asien bis zu 5-mal höher als in den USA.
Japan in particular, as the largest LNG importer in the world, is looking for sources of energy.
Japan sei der weltweit größte Importeur von verflüssigtem Erdgas. Das Kernkraftmoratorium habe den Bedarf des Landes massiv erhöht. Die Preise seien hoch, zu hoch für die Wirtschaft Japans. Gas aus den USA könne Abhilfe leisten. Gemäß einer Studie im Auftrag des Energieministeriums könnten US-Exporte 1/3 des Handels mit verflüssigtem Erdgas ausmachen in 20 Jahren. Gasexporte aus den USA könnten neben ökonomischen Folgen auch Auswirkungen auf die Geopolitik haben, sagt Nick Cunningham.
In particular when it comes to the influence that Russia holds over.
Der Einfluss Russlands auf Europa könne abnehmen, wenn Europa eine weitere Bezugsquelle erhielte. Und Iran beliefert die Türkei mit Gas. Verflüssigtes Gas aus den USA könnte diese Abhängigkeit mindern, sagt Cunningham, und das iranische Regime weiter wirtschaftlich isolieren. Das ist verlockend. Der republikanische Senator Dick Lugar hat letztes Jahr ein Gesetz vorgelegt. Er wollte Gasexporte an alle NATO-Länder automatisch bewilligen. Es ist Zeit, die Macht Russlands und Irans, Gas für politische Ziele einzusetzen, zu brechen, schrieb er als Begründung. Um die Geopolitik zu beeinflussen, müssen US-Gasexporte in großem Volumen stattfinden. Dass es so weit kommt, bezweifeln viele Experten. Die Gasverflüssigung, um den Energieträger zu verschiffen, ist teuer. Die Preisdifferenzen müssen deshalb langfristig groß bleiben, damit es sich lohnt. Nun beginnen aber andere Länder, nach Schiefergas zu suchen. Nick Cunningham denkt deshalb, dass die geopolitischen Vorteile für die USA vorübergehend sind.
I think that window starts to close in the next couple of years.
In den nächsten Jahren wird sich dieses Fenster zu schließen beginnen, sagt der Sicherheitsexperte. Die USA könnten das außenpolitische Potenzial des Schiefergases nur dann ausschöpfen, wenn sie die Gunst der Stunde nutzten und den Export rasch zuließen.
Steuerfrei, es bleibt dabei. Das ist der Slogan der Cayman Island in der Karibik, die immer mehr ins Visier der Steuerfahnder geraten, nachdem das rote Tuch mit dem weißen Kreuz etwas ausgereizt ist. Dass auf den Cayman Milliarden versteckt würden, sei schon fast eine Intrige, meinen die Geschäftsleute auf den Cayman. ARD-Korrespondent Martin Polanski.
Freitagabend in einer Kunstgalerie in Georgetown, dem Hauptort der Cayman-Inseln. In dem klimatisierten Raum stehen zwischen bunt abstrakten Bildern ein paar Dutzend Leute aus Politik und dem Finanzbusiness, Berater und Anwälte. Menschen, die offensichtlich gutes Geld verdienen auf den Inseln, die den Ruf haben, eines der globalen Zentren für Steuerhinterziehung zu sein. Unsinn, sagen dazu die Finanzanwältin Sharon Ralston und der langjährige Berater Roy McTaggart.
They talk about, you know, billions of dollars of.
Man spricht immer von Milliarden, die angeblich an Steuern hinterzogen werden. Das ist nicht wahr. Das findet hier nicht statt.
It's not true. It's not here.
Well, I'm not sure why Cayman is even being singled out.
Ich weiß nicht, warum man ausgerechnet auf Cayman zeigt. Man könnte das auch mit Delaware in den USA machen oder der Londoner City. Cayman war schon immer das Ziel der Angriffe, fast wie eine Intrige. Wahrscheinlich, weil wir eine Karibikinsel sind. Es sind aber wohl nicht die strahlend weißen Yachten im kristallklaren Karibikwasser, die das Misstrauen wecken. Es sind Symbole wie das sogenannte Ackland House. Hier residiert das Finanzunternehmen Maples in Calder. In den 5 Stockwerken sollen an die 19.000 Firmen ihren Sitz haben. Manche witzeln, dass es sehr kleine Büros sein müssen. Roy Bodden ist der Präsident des University College of Cayman Islands. Er ist einer der wenigen Kritiker der Finanzindustrie in dem Karibikparadies.
As a Caymanian, I wouldn't like if my people took all the money out of Cayman and carried it to Germany.
Ich würde auch nicht wollen, dass die Leute von hier ihr Geld nach Deutschland verschieben. Warum soll ich das umgekehrt gutheißen? Es geht ja nicht um reale Investitionen hier, sondern nur darum, das Geld zu verstecken. Ich sage seit langem, dass wir darauf nicht unsere Wirtschaft aufbauen können.
That we cannot continue to build our economy upon that.
Tatsächlich haben die Cayman-Inseln selber Finanzprobleme. 2009 drohte fast die Pleite. Inzwischen hat Großbritannien eine Art Oberaufsicht über den Haushalt seines Überseegebiets, das eng mit der Londoner City und den Großbanken dort verbunden ist. Cayman erhebt keine Steuern auf Einkommen oder Unternehmensgewinne. Das Land lebt einzig von Gebühren und Zöllen. Egal ob Autos oder Lebensmittel, fast alles muss eingeführt werden und wirft so Geld ab. Ralston Englin ist der Finanzminister von Cayman. Trotz Haushaltsproblemen hält er es für den ganz falschen Weg, Steuern einzuführen.
I believe in small government.
Ich glaube an den kleinen Staat. Wenn man diesen Weg verlässt und über seine Verhältnisse lebt, muss man die Bürger über Gebühr zur Kasse bitten. Das führt nur dazu, dass die Leute alles tun, um der Steuer zu entgehen. Steuerfrei, es bleibt dabei. Da sind sich praktisch alle Verantwortlichen auf Cayman einig. Immerhin, die USA fordern nun alle Daten von US-Bürgern mit Kapitalerträgen in Steuerparadiesen. Auch die Europäer verstärken den Druck. Allerdings, vor allem Großbritannien dürfte da in einem echten Zwiespalt sein. Zwar entgehen auch dem britischen Finanzminister Milliarden durch Steuerflucht, aber der Finanzplatz London nutzt die Überseegebiete wie Cayman, um seinen Kunden eine steuerneutrale Umgebung anbieten zu können. Auch in der Kunstgalerie sehen die Finanzberater und Anwälte noch lange nicht das Ende des Steuerparadieses Cayman. Dem internationalen Druck müsse man sich zwar stellen, sagen Roy McTaggart und Sharon Ralston, aber damit sei man schon bisher gut umgegangen. Ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird. Wir haben ja schon jetzt ein Regelwerk für Finanzgeschäfte. Ich denke, wir müssen abwarten, was die nächste Zeit bringt. Die Regulierung darf am Ende nicht so weit gehen, dass die Finanzgeschäfte zum Erliegen kommen. Wir brauchen da eine Balance.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser. Für die Nachrichten Jan Grübler. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.